als 1969 die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind, da herrschte unter den Menschen eine große Aufregung und der amerikanische Präsident, der damalige Präsident in Amerika, der rang nach Worten, wie er das Ganze zum Ausdruck bringen sollte, was die Menschheit bloß erreicht hatte. Und ihm fiel anscheinend nichts Besseres ein und er sagte diesen einen Satz: Es ist das wichtigste und größte Ereignis seit der Erschaffung der Welt. Nach dieser Rede, der damalige Evangelist Billy Graham, der voll in seinem Dienst stand, fand keine Ruhe, bis er sich diesen Präsidenten aufsuchte und ihn bat, öffentlich diesen Satz zurückzunehmen. Mit der Begründung: Vielleicht haben Sie die Auferstehung Jesu übersehen oder vergessen. Die Auferstehung Jesu stellt alles im Schatten, was uns Menschen hier passieren kann, was wir Menschen tun können. Es gibt nichts, was in irgendeiner Weise größer ist. Denn hier ist ein göttlicher Eingriff, um uns Menschen Hoffnung zu geben, uns Menschen ewiges Leben zu ermöglichen. Vielleicht fragen sich welche, warum feiern Christen so Ostern? Warum ist denen das so wichtig? Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens, dass Jesus auferstanden ist. Das ist die größte Botschaft. Ich kann mich noch gut erinnern, in meiner 4. Klasse hatten wir eine russische Lehrerin, die sehr stark vom Kommunismus geprägt war. Menschen, die auch gegen den Glauben kämpften. Und sie sagte zu uns in der 4. Klasse, sie hätte die Bibel durchgelesen. Ich habe auch die Bibel, sagt sie, durchgelesen. Und dann sagte sie folgende Worte, die mir sitzen geblieben sind. Wenn man alles Übernatürliche, Himmlische, sowie die Auferstehung und das ewige Leben aus der Bibel rausnehmen würde, so könnte man die Bibel voll für unser Leben verwenden. Es ist ein gutes Buch. Und ich habe mich erstmal gefreut, was sie gesagt hat. Ich habe gesagt, meine Lehrerin ist schon ganz nah am Glauben. Sie sagt, die Bibel ist ein gutes Buch. Aber irgendwann später habe ich festgestellt, das Wichtigste, die Grundlage des Glaubens, hat sie rausgenommen. Das, woran wir eigentlich glauben, das hat sie, gerne hätte sie das rausgenommen. Die Auferstehung, es ist die Grundlage unseres Glaubens. Ich möchte heute uns einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ein Kapitel, was sehr viel über die Auferstehung Jesu, aber auch über unsere Auferstehung spricht. Und ich möchte erstmal einen Text lesen, weil wir noch andere Gedanken aus diesem Kapitel rausnehmen. Ich lese den Text von Vers 20 bis 26. 1. Korinther 15, 20 bis 26. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Ich habe diesen Text die Überschrift gegeben, der größte Sieg durch die Auferstehung Jesu. Der größte Sieg, den wir je erleben könnten, ist der durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kapitel spricht Paulus das an, dass es Menschen gibt, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Die daran zweifeln, die es verleugnen, die es nicht wahrhaben wollen. Paulus spricht weiter und er sagt, der ganze Glaube und auch das Christentum hängt von der Frage ab, ob Christus in Wahrheit auferstanden ist. Alles, sagt er, hängt davon ab. Ist Jesus Christus wirklich aus den Toten auferstanden? Denn wenn es nicht so wäre, sagt er, dann wäre unser Glaube vergeblich. Da lebten wir alle noch in unseren Sünden und wir werden die elendsten Menschen, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Und Paulus führt in diesem Kapitel viele Zeugen auf. Er führt über 500 Zeugen auf, die Jesus Christus nach der Auferstehung begegnet sind. Und er sagt zu der damaligen Zeit, und viele von diesen Zeugen leben heute noch. Ihr könnt hingehen und fragen, sie haben Jesus nach der Auferstehung gesehen, begegnet. Die sind auferstanden. Paulus führt in diesem Kapitel sein eigenes Zeugnis auf. Und er sagt, auch ich, zu einem späteren Zeitpunkt, wo Jesus eigentlich schon in dem Himmel aufgenommen wurde, habe diesen Jesus begegnet oder er ist mir begegnet. Obwohl, sagt er, ich das gar nicht wert bin, weil ich ein Verfolger der Christen war. Aber Jesus durch seine Gnade ist auch mir begegnet. Und das Fazit, was Paulus daraus schließt, ist der Text, den wir gelesen haben. Nun ist Christus aber auferstanden. Er sagt, Jesus lebt. Und er führt das weiter und sagt, und weil Jesus lebt, werden auch wir auferstehen. Wird es auch eine Auferstehung geben der Menschen? Und ich möchte heute durch diesen Text, den wir gelesen haben, uns drei Gedanken mitgeben, dieser Predigt. Als erstes sehen wir hier, wird unsere Begrenztheit angesprochen. Der Tod als größten Feind. Wir sehen aber auch Christus, der den Sieg durch die Auferstehung brachte. Und als Dritter, in einer göttlichen Ordnung werden alle Menschen auferstehen. Diese drei Gedanken sehe ich, kommen in diesem Text sehr deutlich hervor. Als erstes möchte ich den hier ansprechen, den Paulus hier auch erwähnt, was wir immer wieder erleben, das ist der Tod. Er sagt es hier mit den Worten, denn weil der Tod durch einen Menschen kam. Oder er weiter, denn gleich wie in Adam, alle sterben. Das sind Gedanken, die er hier ausspricht. Das ist das, was wir erleben. Wir müssten nicht über die Auferstehung reden, gäbe es den Tod nicht. Oder hätten wir als Menschen die Macht über den Tod, da müssten wir hier nicht über die Auferstehung reden, die von außerhalb uns gegeben wird. Weil der Tod für uns immer oder oft so real ist, uns oft so nahe kommt, beschäftigt uns Menschen das sehr stark und zutiefst. Und wir stellen uns sehr oft im Leben die grundlegendsten Fragen. Was ist nach dem Tod? Wird es wirklich eine Auferstehung geben? Oder komme ich in irgendein Nichts hinein? Werden wir wirklich, so wie die Heilige Schrift es sagt, auferstehen? Wir sehen hier einige Gedanken, und zwar, Paulus betont, dass hier der Tod ist eine Folge der Sünde. Als die ersten Menschen, Adam und Eva, in Garten Eden lebten, da sagte Gott, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen werdet, müsst ihr des Todes sterben. Das war eine sehr deutliche Aufforderung und der Mensch wurde versucht und fiel in Sünde und das trat ein, was Gott gesagt hat. Das, wovor Gott ihn gewarnt hat, das trat im Leben der Menschen ein, der Tod. Wir lesen später von Adam, er starb. Es war auf einmal sehr reell geworden. Der Tod war da. Seitdem tragen wir alle das Todesurteil mit uns herum. Wir alle wissen, wir müssen sterben. Es sind einige Jahrzehnte. Es werden nicht mehr als 100 Jahre vergehen. Dann ist von hier keiner mehr da. Dann ist das eingetroffen, was wir so oft erleben und was zuvor die Bibel immer so deutlich spricht. Der Tod. Die Bibel sagt, jeder Mensch muss sterben. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Und Paulus sagt das in der Apostelgeschichte 17, einer Predigt. Er predigt vor Menschen und er sagt, Gott der die Himmel und uns Menschen geschaffen hat. Er hat uns Menschen Grenzen gesetzt, des Lebens. Gott hat das bestimmt, wann wir zur Welt kommen und wie viele Tage wir leben werden. Das bestimmen nicht wir. Es hat Gott festgesetzt. Und Gott weiß das ganz genau, wie viele Tage für uns Menschen geblieben sind. Für jeden Einzelnen. Das weiß er ganz genau. Weil er für jeden von uns Grenzen gesetzt hat, wie viele Tage er uns gibt. Und diese Machtlosigkeit, die uns Menschen, das macht uns oft so unsicher, dass wir hier so machtlos sind, dass wir hier nichts gegen tun können, macht uns oft so unsicher und Menschen auch, dass sie es in Zweifel führen, weil wir auch nicht dahinter schauen können, was passiert da nach dem Tod. Uns Menschen macht das oft Angst, weil wir nicht den Schlüssel in der Hand haben des Todes, weil wir nicht diese Macht haben. Und das ist das, was wir doch so nah erleben. Vielleicht standest du auch mal vor einem offenen Grab, vor einem Menschen, der gestorben ist. Man wirft den letzten Blick zu diesem Toten und man spürt so deutlich die Machtlosigkeit. Wir Menschen, wir können viel erfinden in dieser Welt. Wir können viel machen, aber wir merken, hier können wir nichts gegen tun. Hier sind wir machtlos. Und das ist das, was die Bibel sagt. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, oder gleich wie in Adam, alle sterben werden. Ich möchte die Stelle noch lesen aus Römer Kapitel 5, Vers 12. Da heißt es, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und wir haben nicht diese Macht gehabt, diesen Tod zu besiegen. Aber das ist die Botschaft hier von Paulus. Das ist die Botschaft der Bibel. Nun ist aber Christus auferstanden. Hier kommt ein Licht auf. Hier scheint auf einmal ein Licht. Es gibt Hoffnung. Christus ist auferstanden. Er hat auf einmal den Schlüssel des Todes. Er hat den Tod die Macht genommen. Christus ist auferweckt worden. Und er hat die Macht über den Tod. Christus brachte den Sieg durch die Auferstehung. Das sehen wir sehr deutlich. Ich möchte ein Beispiel hier erwähnen aus der Bibel. Und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Das macht uns das etwas deutlich. Und in diesem Beispiel, Johannes Kapitel 11, sind auch zentrale Verse über die Auferstehung Jesu. Da lesen wir von Lazarus, der gestorben war, und von Jesus, der diesen Lazarus wieder auferweckt hat. Vielleicht kennen wir diese Geschichte, haben die mal gehört von der Auferweckung des Lazarus. Aber wir müssen hier gleich von vornherein feststellen, Lazarus war nicht der Erste, der vor den Toten aufstand. Wir lesen in unserem Text, Jesus ist der Erstling, der auferstanden ist. Lazarus wurde das Leben etwas verlängert und er musste wieder sterben. Er trug weiter das Todesurteil mit sich, als er aus dem Tod herausgeholt wurde. Daher bleibt und ist Jesus der Erste, der auferstanden ist und der über den Tod gesiegt hat. Wir lesen in dem Beispiel, Lazarus starb und Jesus war nicht da gewesen. Wir lesen weiter in diesem Kapitel einige Kennzeichen von Martha und Maria, die Schwestern von Lazarus. Und die Kennzeichen sind sehr eindeutig. Sie sind sehr hilflos. Sie sagen zu Jesus, wärst du hier gewesen? Wir hatten keine Macht. Wir konnten nichts tun. Er war krank und er starb. Und wir saßen da und konnten nichts machen. Genau das, was wir erleben. Und das ist ein Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen ist, sie waren voller Traurigkeit. Es ist etwas, was wir doch auch oft erleben. Und wir stellen fest, wir können uns nicht an den Tod gewöhnen. Wir sind traurig. Wir leiden mit. Und es ist immer eine schmerzliche Trennung, wenn das passiert. Und ein drittes Kennzeichen ist, die waren immer noch voller Zweifel. Es waren nicht die zwei Helden, durch deren Glauben Lazarus auferweckt wurde, sondern als Jesus zu ihnen sprach, jetzt gehe ich hin zum Grab, da sagten sie zu Jesus, der riecht doch schon. Merken wir nicht, wie sie zweifeln? Sie sagen, was willst du, der riecht doch schon. Es waren zwei Frauen, die hilflos dastehen, die weinen und zweifeln. Das sind die Kennzeichen von uns Menschen. Wir hätten oft diese Macht in uns. Wir würden gerne mal Wunder vollbringen. Aber wir stehen oft da als Menschen, die hilflos sind, voller Traurigkeit sind und auch zweifeln. Aber dann lesen wir ihre Gedanken über Jesus. Was dachten sie über Jesus? Wir lesen in diesem Kapitel, dass sie zu Jesus sagen, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Daran hielten sie fest. Jesus ist von Gott gesandt. Jesus bringt Hoffnung. Wir wissen, dass er irgendwann auch verstehen wird, weil Jesus ja gekommen war, um Menschen Leben zu geben. Daran haben sie festgehalten. Und das ist das, woran wir festhalten sollen. Auch wenn wir oft Traurigkeit erleben, auch wenn wir Hilflosigkeit erleben und auch vielleicht zweifeln, halten wir daran fest, Jesus kam, um die Welt zu retten, um Menschen Hoffnung zu geben. Und dann sagt Jesus selbst in diesem Kapitel von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es ist eine absolute Aussage, die Jesus hier macht. Es ist eine grundlegende Aussage. Es war jetzt nicht nur alleine Aussage gegenüber Lazarus, indem er sagt, ich werde gleich Lazarus auferwecken. Jesus spricht von sich selbst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe die Macht über den Tod. Ich habe diese Macht, Menschen zum Leben zu rufen. Jesus ist von Gott gesandt. Das waren gewagte Worte, die Jesus sagt. Hier ist jemand, der einen Anspruch hat, etwas besitzt, was niemand von uns besitzt. Was niemand von uns irgendeiner Weise von sich behaupten kann. Niemand kann das. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat die Macht über den Tod. Und diese seine Macht will er den Jüngern da präsentieren. Er will es denen zeigen. Und er geht und betet, dass Gott diesen Lazarus auferweckt. Und er sagt folgende Worte. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Mengen willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Damit die Menschen es sehen, was er gesagt hat. Er ist die Auferstehung und das Leben. Verlängert er das Leben von Lazarus. Und er holt ihn wieder zum Leben zurück. Aber der Grundsatz bleibt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er hat das schon zu seiner Lebzeiten verkündigt. Er hat das gesagt. In 1. Korinther 15, den Text, den wir gelesen haben, da lesen wir davon, dass er den Tod die Macht genommen hat. Wir lesen folgende Verse da, die sehr siegreich klingen. Das heißt, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus Christus hat den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Hier wird das Bild von einem Stachel gebraucht. Kennen wir das von einer Wespe oder von einer Biene, die einen Stachel hat und die schmerzlich und gefährlich ist? Aber wir wissen, wenn der Stachel einmal gebrochen ist, dann ist diese Wespe oder diese Biene nicht mehr gefährlich. Dann entsteht da keine Gefahr mehr, dann müssen wir uns davon nicht mehr fürchten. Und hier sagt Jesus, der Tod ist besiegt und der Stachel ist gebrochen. Der ist nicht gefährlich. Es gibt Hoffnung. Er hat nicht mehr die Macht, uns festzuhalten. Jesus hat die Macht. Jesus hat den Tod die Macht genommen. Und so bedeutet die Auferstehung Jesu etwas sehr Großes. Es ist die Grundlage unseres Glaubens. Aber die Auferstehung Jesu verbindet Paulus hier sehr eng auch mit unserer Auferstehung. Wir werden auferstehen in seiner Ordnung. Das sagt er hier weiter in diesem Text. Und er spricht das hier an als eine göttliche Ordnung. Als erstes sagt er, ist Christus auferstanden. Und scheint das hier weiter auch in diesem Text, und wir werden das auch gleich lesen, die Offenbarung in den Texten, da sehen wir, da spricht er auch von zwei Auferstehungen der Menschen. Es geht darum, einmal heißt es da, dass alle Gläubige auferstehen werden. Alle Gläubige werden auferstehen, und der Text sagt weiter, und am Ende, wenn er alles vollbracht hat, da wird es noch eine Auferstehung geben von aller Menschen. Das sind Texte, die wir lesen, die uns oft sehr nahe gehen. Texte in der Offenbarung, die uns sehr berühren. Vielleicht auch manchmal Angst machen. Aber eigentlich geben die ganz viel Hoffnung. Die wollen uns diese Hoffnung geben. Aber die wollen eins immer wieder verkündigen, jeder Mensch, er wird auch verstehen. Wir lesen die Offenbarung, Kapitel 20, die Worte. Ich möchte erstmal am Anfang lesen von Offenbarung, Kapitel 20, Vers 6. Das sind diese hoffnungsvolle Worte. Da ist diese Auferstehung der Gläubigen beschrieben, die bei der ersten Auferstehung dabei sein werden. Da heißt das, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und es kommt das 1000-jährige Reich, das wird beschrieben. Und davor werden die Gläubigen auferstehen. Und er preist die glückselig. Glückselig die, die an Jesus Christus geglaubt haben, die das angenommen haben. Er sagt, die werden auferstehen. Und sie werden zu Priestern genannt werden und sie werden mit Christus regieren. Sie werden bei Christus sein alle Zeit. Und da wird dieses 1000-jährige Reich beschrieben und am Ende des 20. Kapitels heißt es auch, dass alle andere auferstehen werden. Und das heißt da, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und die Himmel. Und es wurden keinen Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, klein und groß, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was sie in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in die Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das sind Worte, die wir nicht gerne lesen. Vielleicht machen die uns auch manchmal Angst, diese Worte, wenn wir die hier lesen. Aber wisst ihr, das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn sandte. Weil er das nicht möchte. Weil er sagt, das ist nicht sein Wille, dass irgendjemand dahin kommt. Und Jesus war bereit, sein Leben zu bezahlen, sich ans Kreuz zu nageln und alle Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Er war alles bereit zu tun, um das aus dem Weg zu gehen. Er hat sein Leben gegeben und er möchte nicht, dass irgendjemand das erlebt, was wir hier gelesen haben. Aber die Heilige Schrift sagt hier sehr eindeutig, jeder wird auch verstehen. Wir lesen das auch im Johannesevangelium, da hat Jesus das gesagt, Kapitel 5, Vers 29. Und wir werden hervorgehen, auch verstehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die Böses getan haben zur Verstehung des Gerichts. Das hat Jesus schon gesagt. In unserem Text, im Korintherbrief, wird es auch deutlich, dass wir auch verstehen werden. als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, danach das Ende. Das haben wir gerade in der Offenbarung gelesen. Dieser Text beschreibt aber auch genauer, wie die Auferstehung stattfinden wird. Wie werden wir existieren? Was wird aus uns werden? Das beschreibt dieser Text auch. Und er beschreibt hier es mit Worten und er sagt, es wird einen Leib geben, den Gott gewollt hat. So beschreibt er es im 1. Korintherbrief. Unser Leib ist jetzt verweslich, sagt er. Aber auferweckt wird ein unverweslicher. Er wird nicht mehr verweslich sein. Es wird gesät in Schwachheit, aber auferweckt wird ein Leib in Kraft, sagt er. Wir leben in einem natürlichen Leib. Auferweckt wird aber ein geistlicher Leib. Und wir merken hier diesen Unterschied, wie wir auferstehen werden. Wir werden nicht mehr dieses Todesurteil mit uns tragen. Der Tod wird uns nicht mehr festhalten können. Wir werden einen ewigen, geistlichen, nicht verweslichen Leib haben, der keine Schmerzen kennt und keine Angst für den Tod mehr hat. Paulus beschreibt das oder fasst das zusammen in Philipper Kapitel 3, Vers 21, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Unser Leib ist hier noch nicht gleichförmig Jesu. Wir leben in Niedrigkeit, so wie wir es gesehen haben bei Martha und Maria. Aber er sagt, er wird uns umgestalten zu einem Leib, der gleichförmig sein wird von seinem Leib, wie Jesus Christus auch verstanden ist. Wir wünschen uns das schon oft hier so auf Erden. Aber die Bibel sagt zu uns, habt noch Geduld. In Jakobus lesen wir das Kapitel 5. Liebe Geschwister, sagt Jakobus, habt Geduld bis zur Wiederkunft Christi. Wir müssen uns noch gedulden in unserer Niedrigkeit, in unserer Schwachheit, in unserem zerbrechlichen Leib, verweslichen Leib, der voller Schmerzen ist, was wir oft erleben, der voller Ängste ist und oft auch voller Zweifel ist. Aber er sagt, es kommt eine Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist, wo wir keinen Schmerz mehr sehen werden, kein Tod mehr sein wird. Es wird nicht mehr vorhanden sein. Wir werden das erleben, was Jesus uns verheißen hat. Jeder, der an seinem Namen glaubt, jeder, der das erleben wird. Ich möchte hier diesen einen Vers nochmal lesen, den wir hier gelesen haben. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören in seiner Wiederkunft. Ich dachte den Vers davor. Vers 22 lese ich, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Dass wir alle in Adam sterblich sind, das sehen wir. Alle Menschen, die sind Nachkommen von Adam. Die sind sterblich und die werden sterben. Dieser Vers sagt aber, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Die Frage, die wir uns hier stellen sollen, lebst du in Christus? Hier heißt das nicht, alle Menschen werden lebendig zum Leben, sondern in Christus. Ich möchte dir zum Schluss diese Frage stellen. Lebst du in Christus? In diesem Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, das, was wir in diese Feiertage uns erinnern, der gelitten hat, der die Sünde der Welt auf sich genommen hat, der am dritten Tag auch verstanden ist, den Tod die Macht genommen hat und zu den Menschen heute ausruft, lasst euch versöhnen mit Gott. Jeder, der an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Bist du in Christus? Wenn nicht, dann gibt Gott dir heute diese Chance, diese Möglichkeit, nimm Christus an, damit du diese Hoffnung hast, dieses Licht hast, wenn er wiederkommt, dass du diese Herrlichkeit entgegengehen kannst. Das ist das, was Gott will. Das ist das, was er sich wünscht. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.